Ich freue mich über jeden, der gekommen ist, wurde hier schon sehr gut empfangen mit einem leckeren Abendessen, das die Schwester Lena zubereitet hat. Und verzeiht mir, dass ich nicht jedem die Hand gegeben habe, weil wir eben gerade aus dem Urwald von Peru kommen und danach noch ein paar Tage in Bolivien waren und dort ist ein Fieber rumgegangen im Urwald, das Dengue-Fieber, wer das kennt. Und da möchte ich einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich hoffe, dass alles gut ist, aber wir kriegen erst nächste Woche eine gründliche ärztliche Untersuchung. Ja, ich darf mit einer guten Nachricht beginnen. Ich bin immer noch mit derselben Frau verheiratet. Und das jetzt schon fast 40 Jahre, meine Silvia. Sie wird, so Gott will, im Oktober hier sein bei den Schwestern. Was sie da genau macht, weiß ich nicht, aber ich habe gesehen in ihrem Terminkalender Coesfeld. Das ist doch schön. Ja, und wir haben immer noch zwei Kinder und zwei Schwiegerkinder. Und unser Schwiegersohn ist ein Russlanddeutscher aus Kirgisien. Und neulich hat mich jemand getröstet und hat gesagt, das sei gar nicht so schlimm. So, das war ein kleiner Gruß an alle Russlanddeutschen. Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Er ist in unserer Gemeinde groß geworden. Und unsere Schwiegertochter ist aus dem ehemaligen Jugoslawien, Mazedonien, Skopje, die Hauptstadt von Mazedonien. Und die beiden haben uns schon mit drei süßen Enkelmäusen beschenkt. Drei Mädchen. Vielleicht gibt's auch mal noch einen Sohn. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Kinder sind eine Gabe Gottes. Und unsere Schwiegersohn und Tochter warten noch auf Nachwuchs. Ich komme aus dem Landkreis Fulda, aus Hünfeld. Also ich bin vom einen Feld ins andere gefahren, vom Hünfeld ins Coesfeld, ne? Und ja, wir haben dort auch so eine Gemeinde wie ihr. Und wir sind auch gemischt, Russlanddeutsche und Hiesige, passt also alles zusammen. Aber das Wichtigste ist, wir glauben an denselben Herrn, haben dasselbe Wort und aus dem wollen wir hören. Ihr habt eben schon gesehen, ich möchte heute Abend einen Text aus dem Alten Testament zugrunde legen. Wenn ihr eine Bibel zur Hand hättet, dürft ihr gerne mit aufschlagen, Josua Kapitel 22. Josua im Alten Testament. Unser Thema heißt in Gnade miteinander umgehen. In Gnade miteinander umgehen. Und während ihr aufschlagt, ihr habt ja zwei Gehirnhälften, könnt ihr mit der anderen noch zuhören. Hier seht ihr eine echte Satellitenaufnahme des Landes Israel, die ich aber nicht selbst gemacht habe. Und ihr seht, das Volk Israel kam aus Ägypten und als sie auf der Höhe des heutigen Jordanien waren etwa, da sahen zweieinhalb Stämme, nämlich der Stamm Ruben, der Stamm Gad und der halbe Stamm Manasse, dass das hier auch eine schöne Wohngegend wäre. Wer da mal war, denkt, was hat denen da so gefallen? Aber egal, die baten Mose und sagten, können wir uns nicht hier niederlassen? Also mit anderen Worten, wollten sie gar nicht in das eigentliche verheißene Land, was ungefähr hier sich befand. Und Mose erlaubte es ihnen unter einer Bedingung. Er sagte, zuerst müsst ihr den anderen 9,5 Stämmen helfen, das Land in Besitz zu nehmen. Und wenn das geschehen ist, dann dürft ihr wieder über den Jordan zurück, hier in dieses Gebiet, das nennt man auch Transjordanien oder gleich im Bibeltext wird es Land Gilead heißen. Ja, Land Gilead, das merken wir uns, das meint hier dieses Gebiet, wo die 2,5 Stämme hinziehen wollten. Jetzt lesen wir. Jetzt ist nämlich die Sache passiert. Das Land ist eingenommen. Wir lesen Josua 22, nur 6 Verse. Damals rief Josua die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch befohlen habe. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen, diese lange Zeit bis zum heutigen Tag, und habt das Gebot des Herrn, eures Gottes, treu gehalten. Also sie haben den anderen Stämmen geholfen, das Land in Besitz zu nehmen. Nun aber hat der Herr, euer Gott, euren Brüdern Ruhe verschafft, wie er zu ihnen geredet hatte. Nun denn, kehrt um und geht wieder zu euren Zelten in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat. Nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch befohlen hat, nämlich den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm anzuhängen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie, und sie gingen zu ihren Zelten. Wunderbar! Alles in bester Ordnung. Friede, Freude, Harmonie, Eierkuchen vielleicht auch, aber Friede, Freude, Harmonie. Alles in bester Ordnung. Der Himmel strahlend blau und hell. Aber es ziehen bereits tiefschwarze Gewitterwolken am Horizont auf. Und wir werden gleich sehen, wie es beinahe zu einem erbitterten Bruderkrieg gekommen wäre, im Volk Gottes wegen eines Missverständnisses. Erster Gedankengang heute Abend, das eigene Herz erkennen. Das eigene Herz erkennen. Wir lesen Vers 9 und 10. Vers 7 und 8 brauchen wir jetzt nicht, das können wir überspringen. Vers 9. Da kehrten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse zurück und zogen fort von den Söhnen Israel, von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead, das ist dieses Ostjordanland, in das Land ihres Eigentums zu ziehen, in dem sie sich ansässig gemacht hatten, auf Befehl des Herrn durch Mose. Jetzt Achtung, Vers 10. Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die noch im Land Kanaan liegen, da bauten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, einen Altar groß von Aussehen. Was haben die gemacht? Ein Altar gebaut? Wollten die vom Herrn abfallen? Wollten die Götzendienst betreiben? Warum bauen sie einen Altar? Schaut mal bitte. Da haben wir nochmal das Kernland Israel und hier das Ostjordanland. Und hier sind die beiden großen stehenden Gewässer Israels. Hier der See Genezareth, da fließt der Jordan rein und wieder raus und immer tiefer, bis ins sogenannte Tote Meer. Da kann er nicht mehr weiter tiefer fließen. Das ist der tiefste Punkt der bewohnten Erde. Fast 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und irgendwo, hier in der Jordanebene, uns wird nicht genau gesagt, wo, aber es war noch auf der Seite des Kernlandes Israel, bauen die zweieinhalb Stämme einen Altar. Warum? Ich gebe euch die Antwort. Und ich behaupte, kein Volk auf der Welt kann so gut verstehen, was die wollten, wie wir Deutschen. Kein Volk auf der Welt. Warum? Die sagten Folgendes. Wenn wir in Zukunft im Osten unseres Landes wohnen und der Rest unseres Volkes wohnt im Westen und dazwischen ist eine Grenze, kein eiserner Vorhang, aber ein Fluss, Flüsse sind oft Grenzflüsse, dann wissen wir jetzt noch, dass wir zusammengehören, alle 12 Stämme. Aber werden das unsere Kinder und Enkel und Urenkel auch noch wissen? Oder werden die irgendwann sagen, mit denen da drüben haben wir doch nichts am Hut, die gehen uns gar nichts an? Darf ich euch mal was persönlich bekennen? Wir als Familie Plock, wir hatten keine Verwandten oder Bekannten in der ehemaligen DDR. Wir kannten dort niemanden. Für mich waren die Leute in der DDR so weit weg wie Nordkorea. Entschuldigung, falls hier jemand aus Ostdeutschland ist, ist überhaupt keine Wertung. Ja, ich will nur sagen, ich hatte keine Beziehung dahin. Und das war nur nach einer Generation. Das war doch nicht viel länger als 40 Jahre. Natürlich waren zwei ganz politische, unterschiedliche Systeme in Ost und West. Aber trotzdem, in kurzer Zeit hatten sich unsere beiden Volksteile ziemlich auseinandergelebt. Und die wollten das verhindern. Die wollten dort gar kein Opferaltar bauen, sondern ein Zeugnisaltar. Sie wollten Steine übereinander schichten, mit Öl übergießen, dem ganzen Steinhaufen einen Namen geben und sagen, so, hier bekunden wir sind das eine Volk Gottes, wir gehören zusammen. War das ein schlechter Gedanke? Überhaupt nicht. Der war wunderbar. Der war großartig. Aber einen Fehler haben sie gemacht. Sie haben denen hier nicht mitgeteilt, was sie vorhaben. Und dann passierte es. Spannungen heute auf ganz ähnliche Weise. Oft Missverständnisse, so wie hier. Ein ganz klarer Fall von Missverständnis. Die haben gedacht, die wollen vom Herrn abfallen. Und einige Zeit vorher war ein Teil des Volkes Gottes vom Herrn abgefallen und hatten mit dem Baal Peor nachgehurt, ja. Und da hatte Gott mit einem schrecklichen Gericht geantwortet und das saß ihnen noch im Nacken. Und da haben die angefangen zu zittern, als die hörten, die bauen einen Altar. Hätten die ihnen eine Nachricht gesandt und gesagt, hört mal, wir ziehen jetzt darüber, aber bleibt mal ganz gechillt, wir wollen nicht vom Herrn abfallen, wir bauen hier einen Altar, wir wollen damit ausdrücken, wir gehören alle zusammen. Dann hätten die geantwortet, der Herr segne euch, zieht in Frieden und alles wäre gut gewesen. Das haben sie unterlassen. Oft fehlt einfach nur Kommunikation. Ich kann heute Abend nicht laut genug sagen, wie wichtig Kommunikation ist. Alle Verheirateten wissen das. Die, die Kinder haben, wissen das. Wie schnell zwischen die Generationen Missverständnisse kommen, wenn nicht gut kommuniziert wird. Und auch in der Gemeinde muss sehr gut kommuniziert werden. Wenn die Leiter etwas beschließen, dann müssen sie es kommunizieren an die Geschwister und nicht einfach machen. Sonst gibt es Probleme. Das ist ganz menschlich. Und wir wollen ja unser eigenes Herz erkennen. Ist es nicht so, wenn man etwas hört, wie schnell kriegt man es in den falschen Hals. Und man nimmt immer gerne das Schlechte an, anstatt das Gute. Ja, immer gleich Worst Case, der schlimmste Fall, den man sich ausdenkt. Und schon gibt es Spannungen im Volk Gottes. Das Herz des Menschen war vor 3000 Jahren, 3500 Jahren nicht anders als heute. Wir neigen dazu, einfach, wenn wir Dinge hören, das Schlimmste anzunehmen, wir fragen nicht nach, wir machen uns dann gleich unsere eigenen Gedanken und so weiter und so weiter. Hier fehlte einfach nur Kommunikation. Und jetzt seht ihr, wie das Ganze eskaliert ist. Wir lesen noch die Verse 11 und 12. Und die Söhne Israel hörten sagen, das ist eine sehr unsichere Informationsquelle, hören sagen. Und sie hörten, siehe, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse haben den Altar gebaut vor das Land Kanaan in den Bezirken des Jordan nach der Seite der Söhne Israel. Und jetzt schaut mal. Und als die Söhne Israel es hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israel nach Silo, um gegen sie zum Krieg hinaufzuziehen. Die haben das Kriegsbeil ausgegraben wegen des Altars. Genitiv. Der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Wegen des Altars. Und es war nur ein Missverständnis. Schaut, hier sind zuerst zwei negative Beobachtungen. Nämlich, ich sagte schon, das war eine sehr unsichere Information. Und die Söhne Israel hörten sagen. Und wenn jemand am Telefon ist und sagt, weißt du schon das Neueste? Und dann geht's los. Und dann wird geschnattert und getratscht und übertrieben und Halbwahrheiten und Vorurteile und was ich da alles reinmischen kann. Und wir müssten fairerweise, wenn uns jemand irgend so eine wilde Geschichte erzählt, gleich sagen, du hast doch nichts dagegen, dass ich jetzt mal den Bruder anrufe und mal bei dem frage, wie die Sache sieht. aussieht, ja, wie er das erlebt hat, oder bei der, das wäre doch eigentlich richtig. Könnt ihr Berliner Jargon verstehen? Die Berliner haben folgende Redeweise, die sagen, eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede. Man muss billig hören, bede. Muss ich das übersetzen oder ist das angekommen? Ja? Eines Mannes Rede, wenn man nur eine Seite hört, man muss billig hören, bede. Sonst, auch wenn ich ein Ehepaar vor mir sitzen habe, dann können die beide sagen, habe ich nur einen, habe ich nur den Mann oder nur die Frau, werde ich immer belogen. Nicht bewusst, aber ich höre nur die eine Seite, ja? Und die ist immer gefärbt, weil das so ist bei uns Menschen. Und höre ich dann den anderen Partner, dann kriege ich schon ein volleres Bild von der ganzen Sache. Hören sagen ist gefährlich. Und das Zweite ist, auf diese unsichere Information folgt da eine viel zu schnelle Reaktion. Lesen wir, dass sie gebetet hätten? Lesen wir, dass sie eine Nacht drüber geschlafen hätten? Nein, sofort mit dem Säbel gerasselt. Und das ist aus dem Fleisch, aus der Energie des alten Menschen. So ist das, wenn wir nicht den Herrn suchen. Aus unserem Herzen kommen solche Dinge. Wir wollen ja unser eigenes Herz erkennen. Wir sind beleidigt, wir sind empfindlich, wir sind rechthaberisch, wir sind stolz. Alles Mögliche ist da in unserem Herzen drin. Und darum war das falsch, dass sie sofort losstürmen wollten. Ich möchte aber nicht nur negative Dinge beobachten, ich möchte euch gerne zwei hilfreiche Dinge sagen. Saul, ja, von dem kann man auch was lernen. Der junge Saul, der war sogar in vielen Dingen vorbildlich. Schaut mal, als er zum König gesalbt worden war durch Samuel, gab es Kritiker. Nebenbei bemerkt, es gibt immer Kritiker, wenn jemand in ein Amt kommt. In der Politik und auch in der Gemeinde, ja. Da gibt es eigentlich gar keine Ämter, da gibt es nur Dienste in der Gemeinde. Aber selbst wenn da einer in eine Dienstfunktion kommt, es gibt immer Kritiker, das ist so. Und hier haben einige gesagt, das ist doch nicht der richtige Mann. Das soll unser König werden. Und er hätte die herbringen lassen können und sagen, so, Kopf ab. Er hätte die Macht gehabt, er hätte sie töten lassen können. Und schaut, wie er reagiert. Er tat, als hörte er es nicht, hat die Ohren auf Durchzug geschaltet, hat gesagt, ich habe auch schon mal dummes Zeug geredet und war großmütig. Das gefällt mir. Bei kleinen Dingen sollten wir alle großzügig sein und nicht aus jeder Mücke einen Elefant machen. Und das Zweite, jetzt wird's noch kurioser, das Beschwerdeprinzip der Bundeswehr, sogar bei dem Haufen kann man etwas lernen. Ich war da lang genug und das habe ich da gelernt. Ja, ich war auf dem Weg, Berufssoldat zu werden und habe mich nicht weit weg von hier bekehrt, 1980, auf dem Jachtbombergeschwader Nörvenich, ja, Bölke, wer das kennt, in Nörvenich bei zwischen Düren und Köln. Dort durfte ich mich bekehren. Und ich habe gelernt bei der Bundeswehr, jeder Untergebene darf sich gegen einen Vorgesetzten beschweren. Er muss nur das Echo vertragen können. Nein, das auch, ja. Der Vorgesetzte sitzt ja am längeren Hebel. Der kann einem das zurückgeben. Aber das meinte ich nicht. Erst nach Ablauf einer Nacht. Warum? Warum hat das die Verantwortlichen der Bundeswehr, warum haben die das so gemacht? Ich habe selber erlebt, wie Vorgesetzte Untergebene schlecht behandelt haben. Ihnen wirklich irgendwas so Unrecht angetan haben und dann kochen die Soldaten vor Wut und gehen in ihre Stube und schreiben einen geharnischten Brief, einen Beschwerdebrief. Sie dürfen ihn aber nicht sofort abgeben. Sie müssen eine Nacht drüber schlafen und siehe da, am nächsten Morgen sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Die Dinge sind auf ihr Normalmaß geschrumpft und der Soldat denkt, bist du bekloppt? Willst du dich gegen deinen Vorgesetzten beschweren? Der gibt dir das alles zurück, ja? Das kannst du doch gar nicht. Das gibt ja nur Stress. Und ich habe erlebt, wie Soldaten ihre Beschwerde zerrissen haben und haben sie im Rundordner abgeheftet. Kennt ihr den? Das ist der Papierkorb, ja? Und weg war's und erledigt. Natürlich kann man alle Gesetze umgehen, Man kann auch die Beschwerde sofort schreiben, wenn man voll auf 180 ist und sie am nächsten Tag abgeben. Das haben auch Leute gemacht. Ja, aber das Prinzip ist richtig. Erst nach Ablauf einer Nacht. Und jetzt muss ich euch eine ganz wilde Geschichte erzählen. Ich sitze in meinem Büro an diesem Computer hier. Und dann kommt ein Brief rein, ein elektronischer aus den USA. Und ich kannte den Absender und freute mich, dass er schreibt. Aber als ich seine Mail, seinen Brief gelesen habe, habe ich mich nicht mehr gefreut. Er hatte etwas falsch verstanden, wirklich ein krasses Missverständnis, und hatte sofort die Konsequenz gezogen und wollte die Zusammenarbeit mit mir beenden. Es war nicht Arnold Fruchtenbaum, aber es war jemand, wenn ich den Namen nennen würde, würden ihn einige kennen. Ist doch egal, ja? Und so, jetzt sage ich euch, was ich gemacht habe, und ich sage euch auch, was ich nicht gemacht habe. Beides ist wichtig. Ich habe den Brief ausgedruckt, bin in meinem Büro niedergekniet vor einem Sessel, habe ihn ausgebreitet wie Hiskia den Brief von Sanherib und habe zum Herrn gesagt, Herr, gib mir Weisheit, gib mir Besonnenheit, gib mir Gnade, jetzt nicht Öl ins Feuer zu gießen, sondern gut zu reagieren, dass die Kuh wieder vom Eis kommt. Ja, so etwa habe ich gebetet und ich habe nicht nur eine Nacht geschlafen drüber, sondern zwei oder sogar drei. Dann habe ich ihm eine kurze Mail geschrieben, lass uns doch nächsten Dienstag telefonieren. War natürlich Zeitunterschied, USA, Deutschland, aber wir haben einen Termin gefunden, wo wir telefonieren konnten. Das Gespräch hat eine ganze Stunde gedauert, aber schon nach 5 Minuten hat er drüben in den USA gesagt, ach so, ja, habe ich gedacht, du Hirsch, Entschuldigung, darf man bei euch Tiernamen gebrauchen? Also Jesus hat auch gesagt, Herodes, der Fuchs. Ja, na gut, lass mal das. Also ich habe gedacht, warum hast du nicht nachgefragt? Warum hast du gleich, bumm, gleich Zusammenarbeit beenden? Ja, aber das Gespräch, wir haben dann noch richtig nett geplaudert und am Ende haben wir zusammen gebetet. Er in den USA, ich hier, das war mein erstes Interkontinentalgebet, ja. Und ich habe ihn seitdem mehrmals getroffen, hier in Deutschland und auch einmal in den USA. Wenn wir uns sehen, wir umarmen uns herzlich und es ist nicht ein Hauch von einem Schatten zurückgeblieben. Wie gut, wie gut. Jetzt muss ich euch sagen, was ich nicht gemacht habe. Hier auf dieser Festplatte sind aus irgendeinem Grund ein paar tausend E-Mail-Adressen. Und die sind in Verteilerlisten zusammengefasst. Es wäre mir möglich gewesen, diese E-Mail, die ich da gekriegt hatte, an viele Unbeteiligte rauszujagen, ohne dass es mich einen Pfennig gekostet hätte. Ich hätte nur ein paar Klicks machen müssen und dann hätte ich geschrieben, schaut mal, was ich hier für eine Mail gekriegt habe. Der ist doch nicht ganz bei Trost, ja. Und schaut mal, ich Armer, was ich hier gekriegt habe. Ich kriege manchmal solche E-Mails. Da schreiben Leute aus Hamburg oder München oder Berlin, schreiben irgendetwas, was in ihrer Gemeinde ist und schicken mir das. Und ich antworte, warum hast du mir das geschickt? Wem hast du das noch alles geschickt? Merkst du nicht, was du machst? Du vermehrst den Hader. Das geht doch die anderen gar nichts an, was ihr da in der Gemeinde habt. Ich verfolge zurzeit einen Prediger aus Süddeutschland, der hat Stress in seiner Gemeinde und der postet dauernd auf Facebook gegen seinen Kontrahenten, also statt dass er mit dem redet, schreibt er das auf Facebook, was er dem zu sagen hat. Wo sind wir denn hingekommen? Ja, man sollte sich zusammensetzen. Mit dem Bruder in Amerika konnte ich mich nicht zusammensetzen. Aber wenn das hier ist, dann setzt man sich zusammen, schaut sich in die Augen, redet miteinander, versucht die Sache zu klären, betet miteinander. Fangt bitte erst gar nicht an, Briefe zu schreiben innerhalb der Gemeinde. Ich habe mich nicht erkundigt, ob das schon mal jemand gemacht hat. Ja, ich sage das hoffentlich nur vorbeugend, prophylaktisch. Nicht anfangen, Briefe zu schreiben. Papier ist ein ganz schlechter Wärmeleiter, physikalisch gesehen, ja. Und das virtuelle Papier hier, das ist noch schlechter. Das ist ein schlechter Wärmeleiter. Wir müssen miteinander reden. Dann sieht man die Körperhaltung, man hört den Tonfall, man sieht die Augen. Das ist ganz anders, als wie irgendetwas schreiben. Das kannst du noch so geschickt formulieren. Der andere kann es doch falsch auffassen. Und darum bitte ich euch, guckt, das geht so schnell mit den E-Mails. Keiner geht in einen Copyshop, kopiert das 300 Mal, steckt das in Briefumschläge, klebt Marken drauf und schickt das. Das macht keiner. Das kostet richtig Geld. Aber hier, und das ist gefährlich. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte irgendwas gegen E-Mails. Ja, ich nutze E-Mail wahrscheinlich so lange wie keiner von euch, möchte ich behaupten, weil ich hatte mit Amerika Kontakt, da wussten viele überhaupt noch nicht, was das ist hier, ja. Da habe ich schon E-Mail verwendet. Unser Missionswerk war das eines der ersten in Deutschland, die eine Homepage hatten. Ich bin doch nicht technologiefeindlich, überhaupt nicht, wirklich nicht, ja. Aber ich weiß, man braucht da eine Kultur, man muss damit richtig umgehen, sonst kann es großen Schaden anrichten. Informationen, dafür ist E-Mail wunderbar, aber nicht Problembriefe schreiben. Möchte ich einfach aus meiner Erfahrung an euch weitergeben. Zweiter Gedankengang. Also wir haben gesehen, wir wollen unser eigenes Herz erkennen. Ist es nicht so? Wir sind manchmal sehr fleischlich. Wir können uns aufregen über irgendeine Kleinigkeit, über die Fliege an der Wand, ja. Und dann, wir müssen nur auf dem linken Fuß sein, dann kommt der ganze alte Mensch hoch, der immer noch da ist. Ihr wisst ja, das Biest kann schwimmen, ja, hat Martin Luther gesagt. Er wollte ihn ersäufen, aber dann musste er feststellen, das Biest kann schwimmen. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall im Gespräch miteinander bleiben. Wir lesen noch einmal in Josua 22. Dann haben wir die Bibelarbeit abgeschlossen, nämlich die Verse 13 bis 15. Da sehen wir, dass es doch noch hier glimpflich ausging. Vers 13. Und die Söhne Israels sandten zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead wen? Pinhas, den Sohn des Priesters Eleazar, also ein Enkel Aarons, einen priesterlichen Menschen, einen Seelsorger, einen Brückenbauer, einer, der verbinden kann. Und 10 Fürsten mit ihm, je ein Fürst für ein Vaterhaus von allen Stämmen Israels, und jeder von ihnen war das Haupt seines Vaterhauses, also bewährte Männer in den Tausendschaften Israels. Und sie kamen zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead und redeten mit ihnen. Dann haben sie doch noch miteinander geredet und dann kam das große, ach so, ihr wolltet gar nicht vom Herrn abfallen. Nein, haben die gesagt, nicht die Bohne, überhaupt keinen Gedanken haben wir gehabt daran. Wir wollten nur ausdrücken, dass wir alle zusammengehören. Ach, ja, dann ging ihnen Licht auf, ja, da wurde es geklärt. Ihr seht, wie wichtig Kommunikation ist, um Missverständnisse zu vermeiden. Aber selbst wenn sie entstanden sind, können sie helfen, die Sache zu klären und zu lösen, den Konflikt. Kommunikation ist unglaublich wichtig, unglaublich wichtig. Und wir wollen lernen, noch besser zu kommunizieren, auf allen Ebenen, ob wir verheiratet sind oder nicht. Wir müssen alle kommunizieren. Schaut, ich ergänze hier einen kleinen Einschub aus einem Buch, ich zeige es euch auch am Schluss, es heißt Sei ein Friedensstifter. Manche kennen es vielleicht von Ken Sandy, einem amerikanischen Rechtsanwalt. Und er hat hier sehr schön beschrieben, wie Menschen in einem Konflikt oft reagieren. Da gibt es welche, die reagieren mit Fluchtreaktionen. Das heißt, sie verdrängen nach innen. Es ist zu schwerwiegend, um es einfach durchgehen zu lassen, wie bei Saul, ja, sondern man muss darüber reden, aber sie tun es nicht, sie fressen es in sich hinein, sie verdrängen es nach innen. Oder sie verlassen die Gemeinde. Liebe Geschwister, mit einer Gemeinde ist man nicht verheiratet. Verheiratet ist man mit dem Ehepartner. Es kann auch einmal einen triftigen Grund geben, eine Gemeinde zu wechseln. Also ich habe in 43 Jahren erst einmal die Gemeinderichtung gewechselt, weil ich im Pietismus groß geworden bin, und dann habe ich in die freikirchliche Fraktion gewechselt sozusagen, ja. Aber im Guten, ohne da verbrannte Erde zurückzulassen. Man kann auch mal eine Gemeinde wechseln. Bei schwerwiegenden Lehr- und Gewissensproblemen sollte man sogar die Gemeinde wechseln, meine ich. Aber sonst nicht. Nicht, weil da mal einer schief geguckt hat oder mein Vorschlag nicht angenommen worden ist. Oder weil ich mich mit irgendjemandem nicht so richtig verstehe und so zwischenmenschliche Spannungen sind. Da verlassen manchmal Leute eine Gemeinde, die nennen dir einen Grund und der ist gar nicht gelogen. Aber sie haben in Wirklichkeit 4, 5 Gründe und die anderen haben sie dir gar nicht genannt. Und vielleicht war sogar der Hauptgrund, dass sie mit irgendjemandem Stress haben und das nicht gelöst kriegen. Und bitte, jetzt dürft ihr nicht erschrecken, wenn man diese Linie ganz weit runter verlängern würde, bis da runter, dann steht am Ende Selbstmord. Das ist eine Fluchtreaktion oft. Wir brauchen zum Glück darüber nicht urteilen, warum sich Menschen das Leben nehmen. Ich musste schon etliche Selbstmörder beerdigen. Ich weigere mich da irgendwie zu spekulieren, warum. Und schon gar nicht das auszusprechen, ja. Aber eine Vermutung darf ich sagen, bei einigen weiß ich sogar, dass ungelöste zwischenmenschliche Probleme ein Grund waren, wenn nicht sogar der Hauptgrund. Seht ihr? Selbstmord. Und jetzt analog dazu die andere Seite. Aggressive Reaktion. Ihr seht, das geht nach innen, das geht nach außen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Den zeige ich an. Ich gehe vor Gericht. Heute gehen ganze Missionswerke gegeneinander vor Gericht, weil das eine dem anderen 50 Spender weggenommen hat. Man darf niemand Spender wegnehmen. Natürlich nicht. Aber wenn es geschieht, sagt Paulus, lasst euch doch lieber übervorteilen. Bitte, liebe Geschwister, geht nicht gegen andere Christen vor Gericht. Wenn du einen Verkehrsunfall hast, wirst da in eine Sache reingezogen, dann brauchst du einen Rechtsanwalt. Hoffentlich hast du eine Rechtsschutzversicherung. Das ist was anderes. Aber gegen Christen würde ich nicht vor Gericht gehen. Lieber, ja, ich sage das nicht leichtfertig, aber ich bin davon überzeugt, lieber übervorteilen lassen. Und dann Angriff. Jetzt kommt wieder eine Geschichte aus der Praxis, die meine Frau und ich miterlebt haben. Wir waren schon in vielen Gemeinden. Und nicht, dass wir dauernd rumhopfen, aber durch unseren Dienst sind wir in viele Gemeinden gekommen. Und das war weit weg von hier in Süddeutschland. Da war eine Gemeinde, die hatten einen Missionsnachmittag. Wunderschöner Anlass. Und da sollte es Kaffee und Kuchen geben. Und zwei Schwestern waren in der Küche beschäftigt, den Kuchen aufzuschneiden. Muss ja auch gemacht werden. Und dann gerieten sie aneinander. Die eine meinte, der Kuchen muss in 12 Teile geschnitten werden. Und die andere, nein, in 16, ja. Es muss kleinere Stücke geben. Ich weiß nicht, ob so war, aber sie kamen beim Kuchenschneiden aneinander und wurden laut. Dann kamen ihre Ehemänner dazu. Jeder stand natürlich hinter seiner Frau. Und die wurden handgreiflich. Die gingen sich gegenseitig an die Gurgel und mussten wie zwei Kampfhähne auseinandergebracht werden. Alle dachten, naja gut, die haben heute einen schlechten Tag gehabt, es ist erledigt, von wegen. Die hatten Kinder, beide Ehepaare. Das eine Ehepaar mit seinen Kindern hat den Chor geleitet in der Gemeinde. Der ganze Chor stand hinter denen und der Rest der Gemeinde hinter dem anderen Ehepaar. Und da hatte es der Teufel fertiggebracht. Mit Kuchenschneiden angefangen, eine Gemeinde in zwei Lager zu trennen. Da muss ich doch sagen, der Teufel ist raffiniert, oder? Der ist sehr listig. Der ist sowas von durchtrieben. Und der kann alles nutzen. Wisst ihr, dass wegen der Corona-Geschichte sich Gemeinden gespalten haben in Deutschland? Wisst ihr, auf der ganzen Welt haben sich Gemeinden gespalten. Wegen dieses Virus haben sich Gemeinden gespalten. Jetzt ist er hoffentlich vorbei, ja? Und wir können dankbar wieder alle hier sitzen ohne Maske. Wir sind noch vor einer Woche mit einer Maske im Flugzeug gesessen, als wir von Peru nach Bolivien geflogen sind. Die beiden Länder haben auch Stress miteinander. Da wären vor kurzem beinahe Panzer gerollt. Da haben die Bolivianer denen eins ausgewischt und haben gesagt, so alle, die von Peru rüberkommen, müssen Maske aufziehen. Das traf uns, ja. Sind wir wieder mit dem Schnutenpulli gesessen im Flieger. Aber wir haben es überlebt, ihr seht es ja. Und Angriff, und wenn wir die Linie analog verlängern, steht am Ende Mord. Kain und Abel, der erste Mord in der Geschichte, war ein ungelöster zwischenmenschlicher Konflikt. Heute wird nicht gleich gemordet, aber Rufmord ist auch eine Form von Mord. Wenn der Ruf, wenn die Reputation eines Menschen kaputt gemacht wird, ist eine Form von Mord. Ihr seht, das ist falsch, damit sich das nicht einprägt. Das eine ist genauso falsch wie das andere. Und ihr könnt ja mal überlegen, während ihr zuhört, neigt ihr eher in diese Richtung so bei einem Konflikt oder eher in diese? Darf ich euch was verraten? Frauen, Schwestern neigen eher in diese, tendenziell gesehen, und Männer eher in diese Richtung, zu viel Testosteron, ja. Es gibt Ausnahmen. Es gibt auch Frauen, die hier oder Männer, die da, aber insgesamt gesehen, statistisch, ist es eher so. Jetzt fährt Sandy Ford, der Autor von dem Buch, und sagt, wir wollen nicht so reagieren. Weder nach innen verdrängen, noch nach außen aggressiv werden. Versöhnungsreaktion. Und da fängt er auch an, ähnlich wie Saul, der tat, als hörte er es nicht, die Sache übersehen oder überhören. Also bei kleinen Dingen großzügig sein, kennen wir schon. Wenn es zu schwerwiegend ist, muss offen und direkt darüber gesprochen werden. Nicht mit dem und dem, die es gar nichts angeht. Offen und direkt mit dem Verursacher reden. Aber da haben wir manchmal Manschetten. Da ist so eine zarte Schwester und da ist so ein Bruder, so ein Kerl wie ein Bär, ja. Und da soll die zarte Schwester mit dem reden, da ist ja klar, da hat sie Manschetten. Aber Schwester, dann nimm doch jemanden mit dazu, wenn du mit so einem Bär da reden musst, ja. Dann nimm jemanden dazu. Das ist nämlich auch die nächste Sache. Es kann sein, du sprichst etwas an und der andere bedankt sich und sagt, och, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, och, bitte verzeih mir, komm, lass uns zusammen beten und die Sache soll für immer aus der Welt sein. Kann aber auch sein, der andere sagt, was? Das soll ich gesagt haben? Niemals. Und dann stehst du da, ja? Und dann musst du sagen, ich habe aber einen Zeugen oder eine Zeugin, darf ich mal den Bruder, die Schwester mit dazu nehmen, über die Sache verhandeln. Und wenn es irgendwie, wenn ihr beide nicht weiterkommt, ein Vermittler einschalten, sagt die Schrift. Ist nicht ein Weiser unter euch, der vermitteln könnte? Das ist ein ganz undankbarer Job, wenn man zwischen zwei Parteien vermitteln muss. Ich weiß das. Ich wurde schon etliche Male gerufen, vor nicht allzu langer Zeit, meine Frau und ich, in einem Missionswerk. Da hatte die Leitung des Missionswerkes und die Mitarbeiter hatten Stress miteinander. Und wir sollten vermitteln. Ei, es gibt dankbarere Aufgaben, glaubt es mir. Da kommst du zwischen die Mühlsteine, da verlierst du Federn ohne Ende. Aber ist doch nicht schlimm, weil du musst mal den einen ermahnen und mal den anderen. Ist doch nicht schlimm, wenn wir Federn verlieren. Hauptsache, die Sache kann geschlichtet werden. Es steht nämlich viel zu viel auf dem Spiel. Es steht viel zu viel auf dem Spiel. Die Ehre unseres Herrn. Nicht meine Ehre, weil der an meinem Lack gekratzt hat, ja? Nein, überhaupt nicht. Es geht um die Gemeinde Jesu, um unseren Herrn. Auf ihn fällt es zurück. Und jetzt muss ich noch einmal sagen, nicht erschrecken, weil in letzter Konsequenz ist auch Gemeindezucht eine Versöhnungsreaktion. Denn wenn wir mal jemanden ausschließen müssen, wir schließen den oder die nicht aus, damit wir die nie mehr sehen, sondern die sollen ja zurechtgebracht werden. Die sollen ja erkennen, diese Personen, wenn sie an dieser einen Sünde festhalten, verlieren sie die Gemeinschaft mit so vielen lieben Geschwistern, weil sie diese Sünde nicht loslassen wollen. Und darum ist es eine Versöhnungsreaktion, wenn er seine Sünde loslässt oder sie oder das Ehepaar, dann werden sie wieder aufgenommen. Dann wird die Hand der Versöhnung gereicht. Drittens, um jeden Preis vergeben. Ich habe das absichtlich so formuliert, ja, um jeden Preis vergeben. Das ist, stärker kann ich es nicht formulieren. Schaut, nochmal ein paar Sätze aus einem anderen Buch von Kurt Scherer, Vergebung, das zentrale Problem. Das schreibt er, als erstes wollen wir unser eigenes böses Herz erkennen, das zu allem fähig ist, das auch sehr schnell beleidigt sein kann. Und William MacDonald, ich denke, der Name ist doch bei vielen im Ohr und klingt gut, das größte Problem unter Christen ist, miteinander auszukommen. Jeder Gläubige hat noch genug Fleischliches in sich, um eine Ortsgemeinde zu spalten oder gar zu zerstören. Ist es so? Es ist so. Denkt an die Brüder, die da handgreiflich wurden in Süddeutschland. Jeder von uns hat genug Potenzial, Fleischliches, um eine Gemeinde am Ende zu zerstören. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Dann sollten wir uns alle strikt weigern, üble Nachrede zu praktizieren und anzunehmen. Wir kriegen es fertig, jemand, mit dem wir am Sonntagmorgen zusammen das Brot gebrochen haben oder das Mahl des Herrn gefeiert haben, am Nachmittag bei einer guten Tasse Kaffee durch den Kakao zu ziehen. Stimmt das? Das kriegen wir fertig. Und wenn es ohne Not ist, wenn wir nur über den herziehen wollen, das geht gar nicht, das sündigen wir. Manchmal muss etwas gesagt werden. Älteste müssen manchmal auch reden über Geschwister. Ja, aber die Motive sind entscheidend. Wollen sie helfen oder wollen sie herziehen? Häufig entstehen Spannungen durch hartes, liebloses Kritisieren. Kritik darf sein, soll sein, konstruktive Kritik, helfende Kritik. Aber wir alle wissen, wenn du die Kritik um die Ohren gehauen kriegst, so geistlich ist kein Mensch, dass er sie dann annehmen kann. Das können wir einfach nicht. Ja, unser Herr Jesus, der hätte das wahrscheinlich auch das ertragen. Er ist ja auch zu Unrecht kritisiert worden. Aber wir schaffen das nicht. Liebevoll die Sache ansprechen. Und wenn eine spannungsträchtige Situation entsteht, wollen wir um jeden Preis das Gespräch suchen und im Gespräch bleiben. So wie die Stämme, die dann doch noch mit den anderen geredet haben, das Gespräch suchen und im Gespräch bleiben. Nicht sagen, so, der weiß jetzt alles und wenn der nicht erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens macht, dann hat er Pech gehabt. Ja, ich darf nicht solche Hürden aufbauen. Wenn er gesprächsbereit ist, muss ich auch das Gespräch mit ihm suchen. Wenn etwas zu bereinigen ist, wollen wir einander vor Christi Angesicht betend vergeben. Nur so kommt es zu einer herzlichen Vergebung. Und ihr seht, wo diese Formulierung herkommt. Vor Christi Angesicht kommt aus 2. Korinther 2, Vers 10 bis 11. Da schreibt Paulus wörtlich, auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, vor Christi Angesicht vergeben. Warum ist das so wichtig, vor Christi Angesicht? Wenn wir das gnädige Angesicht unseres Herrn und Heilandes vor uns haben, der uns unsere gesamte Lebensschuld in einem Augenblick vergeben hat, wie können wir dem anderen 50 Cent anrechnen und fordern von ihm? Wenn wir das tun, sind wir der böse Knecht, von dem Jesus in Matthäus 18 redet, der Schalksknecht. Und wir haben das gnädige Angesicht unseres Herrn vergessen. Dann wird unser Herz hart. Dann gehen wir nicht in Gnade miteinander um. Und darum ist das ganz wichtig, vor dem Angesicht Jesu Christi, da werde ich dem anderen vergeben. Wo Spannungen lange werden und die Gemeinde befleckt haben, ist eine öffentliche Bekanntgabe der Versöhnung notwendig. Noch eine kleine Geschichte. Aus so praktischen Geschichten kann man ja auch viel lernen. Meine Frau war mal eine Woche auf der Hensoldshöhe in Mittelfranken. Da ist so ein christliches Sanatorium mit Diakonissen und so weiter. Und da geht es einem gut. Aber sonntags war dort kein Gottesdienst. Haben sie nicht angeboten. Und meine Frau, wie sie christlich erzogen ist, ja, sonntags muss man einen Gottesdienst besuchen. Und dann hat sie gefragt, gibt's hier in Gunzenhausen, Kreisstadt da in Mittelfranken, gibt's hier eine Gemeinde? Ja, hier gibt's die Baptistengemeinde, so und so. Eine, die noch zum Bund gehört. Aber egal. Auf jeden Fall ist meine Frau dahin marschiert. Und der Gottesdienst soll beginnen, Sonntagmorgen, 10 Uhr. Plötzlich steht ein Bruder auf, stellt sich vorne hin und sagt, Moment mal, ich habe der Gemeinde etwas zu sagen. Meine Frau denkt, was kommt denn jetzt? Und dann sagt er, am Mittwochabend waren wir hier zusammen im Brüderrat und da sind wir laut geworden und es hat unschöne Szenen gegeben und leider haben wir es nicht fertiggebracht, uns an dem Abend zu versöhnen. Wir sind im Streit auseinandergegangen. Und dann hat es jeder seiner Frau erzählt. Die Frauen haben es ihrer besten Freundin erzählt und schon war es durch die ganze Gemeinde, ja. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Gestern Morgen, am Samstagmorgen, haben wir uns hier getroffen. Wir sind auf die Knie gegangen. Wir haben einander um Vergebung gebeten und auch unseren Herrn. Es ist alles wieder bereinigt. Schade, dass ich keinen Hut habe. Ich würde jetzt den Hut ziehen bis auf den Boden vor diesen Brüdern. Schaut, dass Brüder mal aneinander geraten können. Die haben doch alle ihren Sachverstand, ja, und wissen doch alle, wo es lang geht. Und Schwestern können auch einander geraten, beim Kuchenschneiden oder bei anderen Gelegenheiten. Und das kann ja passieren, das kommt ja in der besten Gemeinde vor. Aber dann sich wieder versöhnen. Einen geistlichen Menschen erkennt man nicht daran, dass er keinen Fehler mehr macht. Wer macht keinen Fehler mehr? Sondern daran, dass er zu seinem Fehler stehen kann, dass er sich entschuldigen kann. Und hier, das haben die Brüder gemacht in Gunzenhausen. Ich kenne die nicht, meine Frau hat das erzählt. Ja? Und das haben die gemacht. Wisst ihr, dass auf diese Weise Erweckungen ausgebrochen sind? Die größte Erweckung, die von deutschem Boden je ausgegangen ist, ist die von Herrnhut, Zinzendorf. Da haben sich böhmische und mährische Siedler während der Feier des Heiligen Abendmahls 1727 im August versöhnt und bald darauf brannte das Feuer der Erweckung und Missionare sind von Herrnhut ausgezogen in aller Herren Länder. Manche haben sich als Sklaven, als Galeerensklaven auf die Galeerenschiffe verkaufen lassen, um den Ärmsten der Armen das Evangelium zu bringen. Was ist da passiert? Eine Erweckung, nachdem eine Versöhnung stattgefunden hat. Das wollen wir im Hinterkopf behalten. Jetzt sagst du, okay, wenn mir jemand mal auf die Füße getreten hat, das kann ich auch vergeben. Aber es gibt ja ganz schlimme Dinge. Was ist denn, wenn ein Ehepartner dem anderen nicht treu war? Kann man sowas vergeben? Das reißt doch so tiefe Wunden in eine Ehebeziehung. Nun, vielleicht werden sich manche erinnern, ich habe das hier schon einmal erzählt, verzeiht mir aber, das Beispiel muss ich hier noch einmal bringen. Im Jahre 1571 wurde Jan Rubens wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Damals stand noch Todesstrafe auf Ehebruch. Und seine gläubige Ehefrau Marie Rubens, die schrieb ihm ins Gefängnis einen Brief, den ich euch wortwörtlich zitieren kann. Sie schrieb, mein sehr verehrter Ehemann, ich vergebe euch jetzt und immer. Sollte ich eine so kleine Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt. Ich muss einfügen, Ehebruch ist keine kleine Sünde. Das macht so viel kaputt. Ja? Aber sie sagt, sollte ich eine so kleine Sünde nicht vergeben, verglichen mit so großen Sünden, für die ich alle Tage bei meinem himmlischen Vater um Vergebung flehe. Es ist euch alles vergeben, eure treue Ehefrau Marie Rubens. Kraft ihrer Fürbitte und Intervention, sie hat um ihren Mann gekämpft wie eine Löwin, wurde ihr Mann nicht hingerichtet, sondern er wurde nach 2 Jahren entlassen aus dem Gefängnis. Sie zogen um von Antwerpen, Belgien, nach Siegen, Westfalen. Und da wurde einige Zeit später ihr Sohn Peter Paul Rubens geboren. der dann der weltberühmte Maler werden sollte. Ihr Lieben, es hätte diesen Mann nie gegeben, wenn seine gläubige Mutter seinem Vater, der sie betrogen hatte, nicht Ehebruch vergeben hätte. Warum hatte Marie Rubens die Kraft, ihrem Mann das zu vergeben? Ich kann es euch sagen, weil sie das gnädige Angesicht Jesu Christi nicht vergessen hatte. Darum konnte sie ihrem Mann vergeben. Ihr alle habt gehört und gelesen von Corrie ten Boom. Vielleicht haben sie manche sogar noch kennengelernt zu ihren Lebzeiten, ich nicht. Ich war da zwar schon gläubig seit 1980, aber ich habe sie nicht persönlich kennengelernt. Und ihr wisst, was war? Sie hat mit ihrer Familie Juden versteckt vor der Gestapo, vor Adolf Eichmann und seinen Genossen. Und dann wurden sie verraten, verpfiffen, denunziert. Und sie kamen ins KZ. Dieses Bild habe ich in Auschwitz, Polen, aufgenommen. Natürlich ist das an der Wand dort, ja, ich war nicht dabei, als das passiert ist. Aber sie waren nicht in Auschwitz, sie waren in Ravensbrück. Aber da war es auch nicht viel besser. Der Vater ten Boom starb. Die Schwester ten Boom, Betsy, starb. Corrie ten Boom, abgemagert bis zum Skelett, wurde im Dezember 1944 oder Januar 1955 plötzlich zum Lagerkommandanten gerufen. Und sie dachte, ihre letzte Stunde hätte geschlagen. Aber dann gibt er ihr die Akte in die Hand und sagt, Sie sind frei, Sie können gehen. Es haben nicht viele die KZs verlassen können. Aber Corrie ten Boom, man kann es bis heute nicht erklären, sie durfte gehen. Und dann, als sie sich ein bisschen aufgepäppelt hatte wieder, hat sie die Akte studiert und fand den Namen des Mannes, der ihnen dieses entsetzliche Unrecht angetan hatte. Und sie berichtet, wie einer der ersten Wege, die sie unter die Füße nahm, war. Sie ging hin zu dem Mann, schaute ihm in die Augen, zerriss den Schnellhefter vor seinen Augen und sagte, ich vergebe dir um Jesu Willen. Und ich frage noch einmal, wo hatte Corrie ten Boom die Kraft her? Inzwischen wissen wir es. Sie hatte das gnädige Angesicht Jesu Christi nicht vergessen. Und darum konnte sie auch das vergeben. Hier sitzen auch Menschen, die Unrecht erlebt haben. Ältere Geschwister aus Russland haben erlebt, wie ihre Großmutter oder Großvater 1937 von Stalin weggenommen wurden in die Lager. Die meisten sind umgekommen dort, sind vertrieben worden, haben Besitz und alles verloren. Auch hier in Deutschland, wenn man hier gelebt hat, kann man am Arbeitsplatz gemobbt werden, vom Nachbarn terrorisiert werden. Wir können alle Unrecht erleiden. Hier sitzen auch Menschen, die Unrecht erlitten haben. Aber ich glaube nicht, dass jemand so viel Unrecht erlebt hat wie Corrie ten Boom. Und darum möchte ich dich bitten, mach es genauso wie sie. Sieh neu das gnädige Angesicht Jesu Christi und vergib, was immer es war, auch der Schwiegermutter oder anderen Verwandten, vergib. Noch kurz ein letztes, nur kurz, die Einanderstellen ausleben. Da gibt es im Neuen Testament ein kleines Wörtchen, das heißt einander. Da liest man meistens drüber und erkennt gar nicht, wie wichtig dieses Wort ist. Kommt 72 oder 73 Mal vor im Neuen Testament. Keine Sorge, wir schlagen jetzt nicht alle Stellen auf, aber es beginnt damit, dass wir den anderen aufnehmen, wie Christus ihn aufgenommen hat. Auch wenn er einen anderen Dialekt hat, wenn er aus einer anderen Nation kommt, eine andere Hautfarbe hat, wenn er manchmal nach Knoblauch riecht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich nehme ihn auf, wie Christus ihn aufgenommen hat, wenn es ein Bruder ist oder eine Schwester. Das ist Bedingung, ja? Dann, wenn ich ihn aufgenommen habe, wenn ich sehe, das ist ein Bruder, dann soll ich ihn in Christus lieben, einander lieben, wie ich euch geliebt habe, sagt der Herr Jesus in Johannes 13 und an 11 weiteren Stellen. Den anderen lieben. Ihr lieben Geschwister, wisst ihr, dass wir unser Leben lassen sollen für andere Gläubige? Und was machen wir, wenn er eine andere Meinung hat zu Corona oder den Maßnahmen? Zack, dann ist er für uns gestorben, ja? Dann ist er auf einmal Lichtjahre entfernt. Da merken wir, das ist nicht im Sinne unseres Herrn. Wir müssen die Meinung nicht übernehmen, die er hat. Aber er bleibt doch ein Bruder oder eine Schwester. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Als wir 2019 vor 4 Jahren in Argentinien und Uruguay waren, meine Frau und ich, weiß auch nicht, warum wir jetzt so oft in Südamerika sein müssen auf unsere alten Tage, aber ist einfach so, wenn wir Einladungen bekommen, dann versuchen wir auch zu helfen, wenn es irgendwie möglich ist. Da haben wir, weiß ich wie viele, heilige Küsse gekriegt. Was ist ein heiliger Kuss? Das ist so ein angedeuteter Kuss, ja. Da hält man so die Wangen aneinander und gibt so einen Luftkuss, ja. Das ist ein heiliger Kuss. Die Italiener machen das auch und in Rumänien und so weiter. Es gibt Völker, da wird das tatsächlich so gemacht. Wir Deutschen sind da ein bisschen zu kühl für. Aber für uns heißt das, einander herzlich begrüßen und verabschieden. Und wenn es mal jemand vergisst oder mich übersieht, dann nicht beleidigt sein. Habt ihr Bertha Isselmann gekannt? Wer hat Bertha Isselmann noch gekannt? Keiner. Es darf nicht wahr sein. Wenn heute jemand 20 Jahre tot ist, ist er weg vom Fenster, ja? Kennt ihn keiner mehr. Das war ein besonderes Original Gottes. Die ist in die Gefängnisse gegangen und hat den Knackis Zeugnis gegeben. Aber wie, ja? Eine Frau, eine alte Schwester, Bertha Isselmann von der Südosteuropa-Mission. Und die hat einen Satz gesagt, den dürft ihr nicht mehr vergessen von heute an. Wirklich. Den müsst ihr hinter die geistigen Ohren schreiben. Achtung! Sage nicht, du seist ein Christ, wenn du noch beleidigt bist. Punkt. Das hat die gesagt, ja? Sind wir nicht mal zum Kreuz gekommen? Wir mit unserem ganzen Leben, haben wir nicht mal da alles abgelegt, unseren Stolz und Empfindlichkeit und wollten nur Gnade haben und gerettet werden. Und jetzt? Jetzt sind wir wieder beleidigt wegen jedem bisschen. Da haben wir das nicht abgelegt. Sage nicht, du seist ein Christ, wenn du noch beleidigt bist. Ihr versteht das bitte richtig, ja? Jeder von uns kann mal einen Augenblick einschnappen, aber da muss man wieder ausschnappen, wenn man eingeschnappt ist, und zwar so bald wie möglich. Auf dass die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten, das ist ein hoher Maßstab, kann ich euch sagen. Als wir das mal begriffen haben, meine Frau und ich, da lebten wir in Mannheim, Baden-Württemberg, da haben wir gesagt, Moment mal, wir haben so viele Geschwister in unserer Gemeinde, die waren noch nie bei uns zu Hause. Andere hocken jede zweite Woche hier bei uns und da waren Geschwister noch nie bei uns. Da haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir der Liste nach und laden nacheinander alle ein, die noch nicht bei uns waren. Dieselbe Sorge füreinander haben. Nicht nur so ein paar Favoriten, Günstlinge, Lieblinge. Merkt ihr, was das für ein hoher Anspruch ist? Ihr müsst das jetzt nicht genauso machen wie wir. Wir waren da die Gemeindegründer und deswegen lag uns das so auf dem Herzen. So, ich mache jetzt schneller. Durch die Liebe dient einander. Das kommt in verschiedenen Varianten vor. Auch mit der Gnadengabe dienen, schreibt Petrus. Einander die Füße waschen, nicht die Köpfe, was wir viel lieber machen. Einander zu ermahnen, meint mehr ermutigen, als wie mit dem großen Zeigefinger kommen. Ermuntern, auch trösten im Blick auf die Wiederkunft unseres Herrn. Einander erbauen. Das wollen wir hier in diesen Tagen jetzt in besonderer Weise, wenn es der Herr schenkt. Und auch ermuntern, wenn Geschwister die Versammlungen versäumen oder irgendwie der Faden gerissen ist, sie ermuntern, wiederzukommen, sie abzuholen, sie mitzubringen. Auch heute Abend, wenn jemand fehlt, wenn jemand schon gesagt hat, er wollte kommen und jetzt ist er doch nicht da, ruft ihn doch mal an und sagt, ist was dazwischen gekommen? Dann sagt er, ach, hat das heute schon angefangen? Ich dachte, das fängt erst nächste Woche an. Nein, nächste Woche ist alles vorbei. Morgen Abend hole ich dich ab und dann gehen wir zusammen hin. Ja, so, liebevoll in dieser Art machen. Einander ertragen. Wir geben alle einander zu tragen auf. Wisst ihr das? Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir geben alle einander zu tragen auf, alleine mit der Art, die wir haben. Und natürlich, das kommt jetzt noch zum Schluss, wir wollen auch dem anderen vergeben. Das haben wir ja deutlich gehört bei dem dritten Punkt. Um jeden Preis vergeben. Das schreibt sowohl Paulus als auch Jakobus. Ich schließe. Eine letzte Folie. Ich habe in 43 Jahren Dienst in verschiedensten Gemeinden eine wichtige Erkenntnis gewonnen und die lautet so: Gemeinden werden nicht nur durch Zustimmung zu gemeinsamen Lehrsätzen gebaut oder Glaubensbekenntnissen oder wie wir das nennen wollen, sondern auch durch herzliche, gesunde Beziehungen der Geschwister untereinander. Wenn ihr mich besser kennen würdet, wüsstet ihr, wie wichtig mir gesunde Lehre ist. Ich kann wirklich sagen, dafür setze ich mich ein. Für gesunde Lehre in Wort und Schrift ist mir sehr wichtig. Aber das andere ist genauso wichtig. Das dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen. Und schaut mal, für die Lehre sind einige Brüder verantwortlich in der Gemeinde, die Gott dafür berufen hat. Im Idealfall Älteste. Aber wenn es noch keine gibt, eben Brüder in der Leitung, in dem provisorischen Leitungsgremium der Gemeinde. Aber für die Beziehungen sind wir alle mitverantwortlich. Denn wenn hier ein Glas mit Wasser wäre und ich würde nur einen Tropfen blaue Tinte reinschütten, es dauert nicht lange und das Wasser ist blau. Und so ist das, wenn wir Böses, ungeklärte Konflikte mitbringen, wir beflecken die ganze Gemeinde. Letzter Satz. Deshalb wollen wir in Gnade miteinander umgehen. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mit uns in Gnade umgegangen bist, als wir gekommen sind mit unserer Schuld. Wärst du nach Recht mit uns umgegangen, niemand von uns würde je den Himmel sehen. Wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist. Es hat dich so viel gekostet, am Kreuz dein Leben zu geben. Und wir wollen dein gnädiges Angesicht nicht vergessen. Du gehst auch mit uns Gläubigen in Gnade um. Und jetzt hilf uns doch, Herr, jedem Einzelnen. Vielleicht hast du jemand etwas aufgezeigt, wo noch etwas in Ordnung zu bringen ist. Gib Mut, gib Kraft, gib Weisheit, gib du, dass die Sache geklärt werden kann. Und lass uns wirklich alle beitragen dazu, dass ein Stück Himmel auf diese Erde kommt, wenn wir als Gläubige so miteinander leben, wie du es gerne möchtest. Gib uns die Kraft, gib uns die Gnade, gib uns alles, was wir brauchen. Wir danken dir, Herr, du wirst es tun. Amen. Wir nehmen wieder Platz. 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit hätte ich gerne noch. Und zwar, ihr habt vorhin diese, ihr habt eben gesehen, wie wichtig auch Karten sein können, auch von Israel, ja. Arnold Fruchtenbaum, der Name dürfte doch inzwischen schon vielen ein Begriff sein, hat seine Masterarbeit in Archäologie geschrieben über die historischen und geografischen Karten Israels. Er hat in Israel 3 Jahre Archäologie studiert. Und das ist das Ergebnis. Grandiose Landschaftskarten und aus allen Zeitaltern, die relevant sind für das Bibelverständnis. Schaut es euch mal an. Das braucht nicht jeder. Aber Brüder, die am Wort dienen oder einfach Israel-Freunde, ihr werdet große Freude damit haben. Dann haben wir gehört über Vergebung. Das Buch habe ich schon einmal hier vorgestellt, ist aber schon wieder länger her. Die verändernde Kraft der Vergebung von Philipp Nunn. Er lebt nicht weit weg von hier, aber auf der holländischen Seite in Eindhoven ist er Ältester der größten Brüdergemeinde in Holland. Und ich habe ihn besucht, ich habe ihm gedankt für dieses Buch. Es ist so praktisch, so seelsorgerlich, so biblisch, so gute Beispiele. Es ist einfach ganz kompakt, ein kleines Büchlein. Und das da, aus dem habt ihr vorhin das gehört mit den Konflikten, dieser Exkurs, sei ein Friedensstifter von Ken Sandy. Das muss nicht jeder lesen, so ein dickes Buch. Aber die unter euch, die seelsorgerlich aktiv sind, die gerne helfen anderen, die werden hier eine Fundgrube finden. Es gilt weltweit als das beste Buch zum Thema Konfliktlösung. Christliche Buch, ja. Und meine Frau, die schreibt auch manchmal ein Buch, Herr, ich bin verletzt, wie ein barmherziger Gott seelische Wunden heilt. Es passieren auch manchmal Verletzungen in Ehen, in Familien, in Gemeinden. Und ihr seht, meine Frau ist sehr gründlich. Ich habe noch kein Buch mit 464 Seiten geschrieben, aber sie hat da wirklich alle Stellen behandelt, die dazu eine Aussage machen.